Ich freue mich, wieder hier zu sein. Ist immer noch irgendwie was Besonderes, an diesem Ort zu sein. Da sind wir noch nicht so eingegroovt wie an der Brückenstraße. Ist immer noch irgendwie speziell, aber speziell gut. Ich möchte heute starten, offiziell so in diese Sommerzeit, wo wir keine Predigtreihe haben, sondern Einzelpredigten, die jetzt nicht zusammenhängen, keine Predigtreihe abbilden, sondern wo wir einzelne Themen anschauen, das, was dem Prediger auf dem Herzen ist. Und ich möchte mit meiner Predigt heute inhaltlich einen Zusammenhang herstellen zu der Predigt im Frühjahr von mir, mein Bestes ist genug. Vielleicht wisst ihr es noch. Perfektionismus, okay? Manche haben es noch im Kopf vielleicht. Und tatsächlich auch möchte ich einen Zusammenhang herstellen zu der Predigt letzter Woche über die weiten Herzen. So, vielleicht kannst du das so im Hinterkopf halten bei dieser Predigt, dass es diese Verknüpfung durchaus gibt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal wünsche ich mir, dass ich besser wäre, als ich eigentlich bin. Also, dass ich irgendwie möglichst fehlerfrei wäre und nicht in so viele Fettnäpfchen tapse oder nicht so viele Dinge nicht gelingen, sondern dass mir mehr gelingt, dass ich irgendwie, ich sag mal, ein Stück weit perfekter oder vollkommener wäre. Vielleicht kennst du das auch, dieses innere Streben, eigentlich sollten wir uns ja weiterentwickeln. Und dann ist der Frust groß, wenn wir uns nicht weiterentwickeln und wenn wir uns vielleicht gefühlt manchmal sogar zurückentwickeln und sagen, boah, irgendwie kriege ich das nicht auf die Reihe. Und dieser Druck, der dann auch entstehen kann, nach Selbstoptimierung und immer besser zu werden, der ist ja total anstrengend, weil wir werden immer damit konfrontiert, dass wir nicht so gut sind, wie wir eigentlich sein wollen und vielleicht auch eigentlich sein sollten von Gottes Sicht her. Vielleicht erwartet er von uns ja auch noch ein bisschen mehr Performance, als wir abliefern. Vielleicht geht's dir an manchen Punkten ähnlich. Und wenn wir dann irgendwie hören, vielleicht auch aus Gottes Wort oder aus manchen Predigten, eigentlich sollten wir weiter sein, als wir sind, dann ist da auch so ein Widerstand in uns, dass wir denken, boah ja, eigentlich stimmt es, aber ich krieg's nicht auf die Kette. Ich bin irgendwie blockiert, es ist irgendwie scheinbar ein Ding der Unmöglichkeit und es ist irgendwie nicht so richtig gut. Meine Beobachtung ist, wenn wir mit dieser Selbstoptimierungsbrille durch die Gegend gehen, wo wir sagen, ich will immer besser werden, dass der Druck dann irgendwie so groß ist, dass wir uns manchmal dann wiederfinden wie in so einem Hamsterrad, wo wir immer nur an uns denken und denken, ich muss jetzt Leistung bringen, ich muss irgendwie Perfektion an den Tag legen und wir kriegen es nicht gut hin und wir sind aber auf uns fokussiert. Es geht gar nicht mehr um das große Ganze, es geht gar nicht mehr um die anderen, sondern es geht eigentlich um mich, dass ich besser werde. Und die ganze Ruhe und den ganzen Frieden, den Gott eigentlich gibt, der ist dann irgendwie wie weggefegt und weggeblasen und das Ganze geschieht dann bei uns in so einem frommen Kostüm. In so einer frommen Bubble, ja. Aber eigentlich sind wir manchmal nicht anders als die Menschen, die Gott nicht kennen, weil wir haben halt ein frommes Hamsterrad, so. Ich möchte mit uns das Thema mal genauer anschauen und ein paar Zusammenhänge herstellen, biblische und seelsorgerliche Zusammenhänge da machen und vielleicht uns zu einem anderen Verständnis führen und zu mehr Freiheit führen an dieser Stelle. Das wäre mir ein Herzensanliegen. Ich habe die Predigt mit dem Titel überschrieben, Der Weg zur Vollkommenheit. Ein bisschen provokant. Der Weg zur Vollkommenheit, okay? Du kannst dich fragen, ja, was ist denn so dein gedanklicher Weg zur Vollkommenheit? Ich möchte mit uns eine erste Bibelstelle anschauen. Aus Matthäus 5, Vers 48. Dort steht, in der Bergpredigt sagt Jesus, ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Da haben wir diesen Anspruch, der jetzt im Raum steht und ihr könnt ihn lesen, ihr habt ihn vor Augen, wo Gott scheinbar eine Art von Vollkommenheit von uns fordert, verlangt, wo er sagt, hey, seid vollkommen, ich bin vollkommen, seid meine Nachahmer, so schwer kann es doch nicht sein, vielleicht. Das ist schon ein krasser Anspruch, auch in dieser Kürze, sich das so vor Augen zu halten, wir sollen irgendwie vollkommen sein. Die Frage ist aber, ja, was meint Gott denn hier, was meint Jesus denn hier, wenn er das sagt? Welche Art von Vollkommenheit ist das? Ist das die Art von Vollkommenheit, die wir vielleicht jetzt zuallererst vor Augen haben, dass wir sagen, ein perfektes, fehlerfreies Leben? Ist das diese Vollkommenheit oder ist es eine andere Art von Vollkommenheit? Vielleicht erstmal der erste Hinweis, dieses Wort, was da steht, Vollkommenheit, Vollkommensein, kann man auch anders übersetzen. Also man könnte auch sagen, vollendet sein. Ihr sollt vollendet sein, wie euer Vater im Himmel vollendet ist. Oder ihr sollt ganz sein, wie euer Vater im Himmel ganz ist. Oder ihr sollt reif sein, wie euer Vater im Himmel reif ist. Und das gibt uns schon ein bisschen ein anderes Gespür für das, was es auch bedeuten könnte, dass es vielleicht nicht diese fehlerfreie Perfektion ist, die wir Deutschen in unserem Kopf haben an dieser Stelle. Sondern ich glaube, es ist irgendwie eine andere Tiefe, es ist irgendwie eine andere Art von Vollkommenheit, die wir hier an dieser Stelle vielleicht noch greifen müssen. Lass uns mal in den Textzusammenhang schauen, wie Gott selbst seine Vollkommenheit definiert. In den Versen davor, die schauen wir jetzt an, da haben wir einen schönen Überblick über ein größeres Thema. Dort steht ab Vers 43, ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist der Abschnitt hier in der Bergpredigt, die Jesus hält. Und hier haben wir nochmal ganz andere thematische Zusammenhänge. Nicht diese deutsche Vollkommenheit, sondern hier geht es um andere Themen. Ein Statement macht Jesus hier. Er sagt, erweist euch als Söhne des Vaters. Euer Vater ist so und so. Ihr seid Söhne und Töchter des Vaters. Deswegen seid ihr ihm ähnlich. Oder besser, ihr seid ihm ähnlich. Seid so wie euer Vater. Das heißt, wir haben hier diesen Anspruch, Gott ähnlich zu sein. Wir sind nach seinem Bild geschaffen. Wir sind mit ihm in Verbindung. Und dann wird eine Sache herausgegriffen, wie Gott jetzt seine Vollkommenheit lebt. Wie er uns zugewandt ist hier auf dieser Erde. Und der Punkt, den er hier macht, den Jesus macht, ist, dass Gott die Sonne scheinen lässt über die Guten und über die Bösen. Gott macht keine Unterschiede mit seiner zugewandten Liebe. Er sortiert nicht aus, wer ist denn jetzt hier liebesbedürftig und der kriegt jetzt mal hier eine super Sonne und die Bösen, die kriegen hier irgendwie das Gewitter und werden vom Blitz erschlagen. Das macht Gott nicht, sondern er sagt, die Sonne ist da für alle, für die Guten und für die Bösen und der Regen ist im Biblischen immer positiv, also nicht immer, aber oft meistens positiv, es sei denn, es regnet zu lange und dann kommt die Flut. Aber Regen bedeutet Fruchtbarkeit und wer in Israel war oder im Nahen Osten, Regen ist wichtig. Wir wissen es inzwischen auch, ne? Nicht zu viel, aber grundsätzlich ist Regen wichtig. Gott lässt es regnen über die Guten und über die Bösen. Und das ist das Vorbild, was Gott liefert. Das ist das Vorbild, was er seinen Leuten vor Augen hält. Und er sagt, das ist die Vollkommenheit, die er abbildet. Und jetzt brauche ich meine Vollkommenheit mit meiner Wasserflasche. Also es geht hier nicht um, ich sag mal, moralische Perfektion. Das ist hier nicht der Punkt, sondern es geht um die Art der Liebe und der Barmherzigkeit, wie Gott mit Menschen unterwegs ist. Und das ist hier der Vergleichspunkt, wo Jesus sagt, hey, nehmt euch Gott als Vorbild, den Vater, der so mit den Menschen umgeht. Gottes Vollkommenheit zeigt sich darin, dass Gott die Menschen eben nicht aufspaltet in jene, die das Gute verdienen und in jene, die das Gute nicht verdienen. Seine Vollkommenheit zeigt sich in der Barmherzigkeit, die allen gilt. Ob alle Menschen das greifen können und mit Gott verbinden, ist eine ganz andere Sache. Aber Gottes Herz ist so weit, dass er seine Liebe großzügig verteilt. Es gibt eine Parallelstelle zu dieser Bibelstelle, die finden wir im Lukas-Evangelium. Matthäus 5, habe ich gesagt, sind wir in der Bergpredigt. Und es gibt im Lukas-Evangelium eine ähnliche Rede von Jesus, die sogenannte Feldrede. Also Jesus war da nicht auf dem Berg, sondern auf dem Feld und hat gepredigt. Aber diese Predigten, die sind sehr ähnlich auf der einen Seite, aber an manchen Punkten sind die auch ein bisschen unterschiedlich. Und im Lukas-Evangelium haben wir diese Rede, wo auch von der Liebe die Rede ist, wo von der Feindesliebe die Rede ist, wo auch ein Aufruf kommt an seine Nachfolger, hey, liebt einander nicht nur, weil das Freunde sind und weil ihr die mögt, sondern weil es auch die Feinde sind, deswegen sollt ihr sie lieben. Und dann als Zusammenfassung kommt hier in der Parallelstelle im Lukas-Evangelium dieser Vers, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Im Matthäus-Evangelium hatten wir eben, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Also wir haben hier scheinbar eine Verknüpfung zwischen diesem Anspruch Gottes, hey, seid vollkommen, und dem Anspruch Gottes, seid barmherzig. Also es könnte sein, wenn wir das alles mal zusammenlegen und betrachten, Gott wünscht sich von uns einen Weg der Vollkommenheit, der nicht deutsch-perfektionistisch fehlerfrei ist, sondern der sich daran misst, wie barmherzig sind wir denn mit anderen Menschen? Und das ist eine ganz andere Geschichte. Und vielleicht für uns ein bisschen leichter zu greifen, vielleicht aber auch genauso herausfordernd, vielleicht aber auch herausfordernder, weil bei der Perfektionismus-Schiene, bei diesem Vollkommenheitshamsterrad, wie gesagt, da geht's ja um mich. Und ich drehe mich um mich, wie gut bin ich und wo habe ich versagt und wo muss ich besser werden und so. Und immer nur dieses Kreisen um mich selbst. Bei dieser Barmherzigkeitsschiene geht's um meine Beziehung zum anderen. Das heißt, aus meinem engen Herzen, wo ich mit mir unterwegs bin, soll ein weites Herz werden, wie ich mit anderen Menschen unterwegs bin. Und man kann auch als Gemeinde, glaube ich, kann man so einen Perfektionismus-Spirit haben. Ja, wir müssen alle vollkommen sein und dann zeigen wir mit dem Finger vielleicht aufeinander als Gemeinde, wenn Sachen nicht so gut sind und sagen, Mensch, hier war Fehler und das war falsch. Und man kann sich als Gemeinde um sich selbst kreisen, weil man denkt, ja, wir müssen ja besser werden, immer perfekter werden. Aber wenn wir das jetzt nehmen, vielleicht sollen wir als Gemeinde barmherziger werden und ein weites Herz entwickeln und nicht nur uns gegenseitig lieben, Das ist einfach. Und da sagt Jesus, das können die Leute ohne Gott auch. Ja? Familie und Freunde und nette Leute, das ist ja kein Thema. Sondern es geht darum, Menschen zu lieben, die wir vielleicht nicht liebenswürdig finden. Und die gar keine Liebe uns gegenüber zeigen. Menschen, mit denen wir gar keinen Kontakt haben. Menschen, die gegen uns sind. Menschen, die ganz anders ticken. Wie groß ist unser Herz an dieser Stelle? Wie barmherzig ist unser Herz? Wie gottgemäß sind wir da unterwegs? Sind wir da auch wie Söhne und Töchter, die dem Vater nachahmen wollen? Kriegen wir das auch hin, an dieser Stelle dieses weite Herz zu zeigen und Barmherzigkeit zu üben? Der Weg zu unserer Vollkommenheit ist das Praktizieren von barmherziger Liebe. Und ich glaube, dass Jesus sich diese Qualität von Liebe wünscht. Aber auch da ist die Frage, wie gelingt uns das? Wie kommen wir dahin? Wie können wir mehr diese Barmherzigkeit leben? Was brauchen wir dazu, um da stärker hineinzuwachsen? Auch da können wir irgendwie stehen bleiben oder auch da können wir sagen, Mensch, ich muss mich anstrengen und dann sind wir wieder im Hamsterrad. Also Gott möchte uns ja aus jeglicher Art von Hamsterrad befreien. Er hat uns zur Freiheit berufen. Aber wie können wir auf diesem Feld unseres Lebens wachsen, persönlich und als Gemeinde? Und ich glaube, dass die Grundlage für dieses ganze Thema darin liegt, dass es darum geht, dass ich selbst als Mensch, als Nico, dass ich selbst Erfahrung habe mit der barmherzigen Liebe Gottes für mich. Ich muss verstehen, ich darf verstehen, Gott liebt mich mit seiner ganzen barmherzigen Liebe. Ich muss bei Gott nicht performen. Ich muss bei Gott nicht eine Perfektion ihm liefern, damit er sagt, boah Nico, jetzt hast du es aber verdient, hier ist meine Liebe. Das funktioniert so nicht. Sondern die Liebe Gottes, die barmherzige Liebe Gottes, die ist ja schon längst da. Wenn ich gar nichts tue und wenn ich nichts auf die Reihe bekomme und wenn ich mein Leben vor die Wand fahre, dann ist immer barmherzige Liebe Gottes da. Das ist die Grundlage, dass ich verstehe, ich bin barmherzig geliebt. Der lateinische Begriff für Barmherzigkeit heißt übersetzt so viel wie das Herz für die Menschen in ihrem Elend. Also wenn es um Gottes Barmherzigkeit geht, dann hat Gott ein Herz für die Menschen im Elend. Und ich würde mal sagen, Elend ist ein starkes Wort, aber wir alle haben ja unsere Herausforderungen, wir alle haben unsere Probleme, wir alle haben unsere Notsituationen, wir alle haben unsere Kämpfe. Und Gottes Barmherzigkeit meint, dass Gottes Herz für uns da ist in unseren Kämpfen, in unseren Herausforderungen, in unserem Miseren, in unseren Misserfolgen, in dem, was nicht funktioniert. Da schlägt Gottes Herz an unserer Seite, er ist da für uns. Er ist nicht gegen uns. Er ist nicht derjenige, der kommt mit seiner Rute und uns dann schlägt und sagt, Mensch, was hast du hier wieder vermasselt und böse, böse. Und dann kommt irgendwie der Richterspruch, zack. Sondern grundsätzlich ist Gottes Herz der Barmherzigkeit für die Elenden da. Und besser, wir begreifen uns selbst als ein Stück weit elend und bedürftig und sagen, ich bin ja nicht perfekt, ich habe es ja nicht verdient, ich brauche ja diese Liebe Gottes in meinem Leben. Wenn ich diese barmherzige Liebe Gottes selbst erfahren habe und ein Stück weit verstanden habe, dann komme ich in die Situation, dass ich diese Liebe Gottes auch weitergeben kann, dass ich auch mit anderen barmherzig sein kann. Da, wo diese barmherzige Liebe mich nicht erreicht, da, wo das alles irgendwie im Kopf bleibt, dieses ganze Erlösungsgeschehen und ich gar nicht mich geliebt fühle und von Gott nicht so umarmt weiß, da bleibt mein Herz auch hart anderen gegenüber. Da kann ich nichts weiterreichen, ich habe da nichts zu geben. Es gibt in der Kirchengeschichte ja spannende Persönlichkeiten und einen davon ist Augustinus, ein ganz alter Kirchenvater, 4. Jahrhundert ungefähr. Habe ich die Daten, das Bild mitgebracht oder ein Bild von ihm. Und er kam aus dem nicht gläubigen Background, sage ich mal. Also der hat in der Welt gelebt und der hat in der Welt so gelebt, dass er sexuell recht freizügig unterwegs war. Ja, also der hat sich nicht an Regeln gehalten, sondern der hat einfach gelebt. Und dann ist er Christ geworden, Gott ist ihm begegnet und er hat dann gemerkt, an diesem Punkt der sexuellen Freizügigkeit, da kommt er immer wieder an seine Grenze in seinem Christenleben. Und das hat ihn hin und her geworfen. Er hat sich gefragt, wie soll ich das denn leben? Weil ich ja jahrelang anders gelebt habe. Und in seinem Buch, was er geschrieben hat, da schreibt er dann dieses kleine Gebet hier. Gott, meine einzige Hoffnung liegt ganz in deiner übergroßen Barmherzigkeit. Gib, was du forderst und dann fordere, was du willst. Also er hat sich dieser Barmherzigkeit Gottes immer wieder anvertraut und gesagt, ich bin so abhängig von dieser barmherzigen Liebe meines himmlischen Vaters. Ich kann das nicht aus mir selbst heraus produzieren. Ich kann nicht gut sein. Ich kann das, was Gott will, gar nicht erfüllen. Ich brauche diese barmherzige Liebe und wenn Gott mich so beschenkt, dann kann Gott auch alles von mir fordern. Aber zuerst muss ich empfangen und dann kann ich geben. Und das ist das Geheimnis der barmherzigen Liebe, dass wir barmherzige Liebe für uns empfangen und dass wir sie dann weiterreichen können. Die meisten von uns kennen dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn. Andere sagen, ja, das sollte man anders benennen. Das sollte man nicht benennen, Gleichnis vom verlorenen Sohn, sondern manche sagen das Gleichnis der beiden verlorenen Söhne und andere sagen, das ist das Gleichnis vom barmherzigen Vater. Und da gibt es ja diese Situation, wo der verlorene Sohn weg ist und dann ist der Vater da und er sucht den verlorenen Sohn und er geht aus dem Haus raus. Und da steht hier im Lukas-Evangelium in Vers 20, im 15. Kapitel, der Vater, dieser sah ihn schon von Weitem kommen, voller Mitleid lief er ihm entgegen. Er fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und dieser Begriff voller Mitleid, das ist dieses Wort Barmherzigkeit. Und im Griechischen ist es so, dass da steht eigentlich, der Vater war im Inneren bewegt. Seine Eingeweide, also sein Innenleben, seine Organe, die drehten sich ihm um, weil er so voller Mitleid war für seinen Sohn. Also deutsch würden wir sagen, es zerriss dem Vater in seiner Liebe das Herz für seinen Sohn. Und ich möchte uns zusprechen, dass diese barmherzige Liebe, die gilt jetzt nicht nur für irgendwelche verlorenen Söhne und Töchter, sondern die gilt grundsätzlich für jeden von uns immer noch. Das heißt, Gottes Herzschlag ist, es zerreißt ihm das Herz für uns. Er investiert sich so sehr in unser Leben, voller Leidenschaft und Hingabe, dass diese Liebe ihn ans Kreuz getrieben hat, wo er für dich und für mich gestorben ist. Und diese Liebe, die ist dann nicht beendet und abgehakt und jetzt ist vorbei, jetzt müssen wir alleine klarkommen. Sondern diese barmherzige Liebe Gottes, die ist immer noch da. Das heißt, wenn du jetzt in einer Situation bist, wo du sagst, Gott, ich habe nicht viel zu geben, ich fühle mich ziemlich unvollkommen. Vielleicht gehst du sogar deine eigene Wege und bist ein Stück weit wieder wie ein verlorener Sohn oder eine verlorene Tochter. Dann möchte ich dir zusprechen, das Herz des Vaters schlägt immer noch für dich in dieser Art und Weise. Gott, der Vater, er geht aus seinem Haus, um dich zu suchen und es dreht ihm sein Herz um, wenn er an dich denkt, weil seine Liebe so groß ist, dass er mitleidet mit dir und dass er dich zurücklieben möchte in seine Gemeinschaft. Gott ist nicht der Verurteilende, der dich abweist, sondern er ist dir liebevoll zugewandt und seine Liebe hat die Kraft, dich zu retten und zu ihm zu ziehen. Und das hat der verlorene Sohn begriffen. Der hat sich einfach lieben lassen. Der kam da total stinkend und wie ein Wrack kam er da an. Und der Vater hat ihn einfach nur umarmt und zurückgeliebt. Das möchte Gott mit uns immer wieder tun. Ich möchte diesen Gedanken noch etwas vertiefen. Als ich mich mit diesem Thema Barmherzigkeit ein bisschen beschäftigt habe, habe ich gelesen, wie man das so macht, um sich vorzubereiten. Und ich bin auf diesen Punkt gestoßen, dass im Hebräischen die Hebräer, die Juden, die haben oft Gefühle, die sie irgendwie körperlich Körperteilen zuordnen. Ich habe jetzt da nicht viele Beispiele so, ne? Also wo sie sagen, Mensch, wenn du traurig bist, Traurigkeit fühlt man irgendwie da und da. Und das ist so ihr Denken. Dieses Wort Barmherzigkeit hat von dem Wortstamm im Hebräischen eine Verbindung zu dem Begriff Mutterschoß oder Gebärmutter. Ein bisschen komisch jetzt, ja. Also Barmherzigkeit hat was mit Mutterschoß, Gebärmutter zu tun. Und ich weiß, das fällt uns ein bisschen schwer, wenn wir jetzt von Gottes Barmherzigkeit reden. Wir denken immer ja, Gott ist ja ein Mann. So, ne? Ich sag dir, Gott ist kein Mann, der ist auch keine Frau. Gott ist Gott. So. Und hat Menschen geschaffen, die ihm ähnlich sind. Also lass uns mal diesen Gedanken zulassen. Gott hat ein Herz, ein barmherziges Herz und dieses Bild von Gebärmutter und Mutterschoß mal mit hineinnehmen. Und das ist ja ein eindrückliches Bild von Liebe. Also was passiert in einer Gebärmutter? In einer Gebärmutter, da wächst in einem geschützten Rahmen, im Normalfall umgeben von Zärtlichkeit, Geborgenheit und Liebe, wächst das Kind heran. Es reift heran, 9 Monate, bis dann der Tag da ist, der Tag der Geburt und das Kind auf die Welt kommt. Und alle, die jetzt normal drauf sind, die sagen, boah, das ist ja ein vollkommenes Wunder. Wie schön. 9 Monate Vorbereitungszeit. In diesem Ort des Mutterschoßes, der Gebärmutter, wächst ein Wesen heran, was total abhängig ist von der Liebe der Mutter, was aber auch separat von der Mutter ist. Es ist ein eigenes Wesen, es ist jetzt nicht die Mutter, verbunden durch die Nabelschnur. Ich möchte das mal zusammenfassen. Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig, das zu greifen, aber vielleicht kannst du das nochmal für dich zu Hause nachdenken. Diese barmherzige Liebe Gottes zu uns, die ist wie dieser geschützte Raum einer Gebärmutter. Da, wo diese Liebe Gottes da ist und wo wir sie greifen können, sind wir wie diese kleinen Wesen, die an der Nabelschnur sind und in dieser Geborgenheit heranwachsen. Wir dürfen in der barmherzigen Liebe Gottes, dürfen wir uns entwickeln und entfalten. Wir dürfen reifen, wir dürfen wachsen, wir dürfen zunehmen. Und ich finde, das ist ein schönes Bild, weil es davon spricht, wie abhängig wir von diesem Schutzraum sind. Wenn wir als Christen, als Nachfolger von Jesus, wenn wir an dieser barmherzigen Liebe Gottes für uns zweifeln, dann behaupte ich, werden wir uns nicht so entwickeln können, wie Gott es für uns vorbereitet hat. Wir bleiben irgendwie stehen. Wir kommen nicht in diese Entwicklung. Es ist so, als würde jemand uns aus der Gebärmutter rausreißen und wir müssten jetzt alleine klarkommen, ohne diese Liebe und Geborgenheit. Aber diese barmherzige Liebe Gottes für uns schafft einen Raum der Entwicklung, wo wir safe sind, wo wir immer noch hier in der Welt unterwegs sind mit all den Herausforderungen, aber wo wir in allem wissen, über allem ist diese barmherzige Liebe Gottes, die uns zugewandt ist und die uns meint und die nicht vorbeigeht an uns. Gottes Barmherzigkeit ist der Ort, an dem wir unser gesamtes Leben wachsen, reifen und mit jedem Tag Gott, unserem himmlischen Vater, ähnlicher werden. Und in dieser Geborgenheit von dieser Barmherzigkeit, wenn wir sie selbst erfahren, entwickelt sich auch, ich sag mal, fast automatisch diese Barmherzigkeit in uns, die wir anderen weiterreichen können. Aber dazu brauchen wir eben selbst diese Erfahrung, in diesem Mutterschoß Gottes aufgehoben zu sein. Wir müssen uns selbst nicht vollkommen machen, sondern uns letztendlich mit Gott, dem Vollkommenen, verbinden. Und durch diese Verbindung kann Gott in uns wirken. Also es geht nicht darum, auf dem Weg zur Vollkommenheit selbst den Turbo einzulegen und sich selbst immer wieder in den Hintern zu treten und sagen, Nico, du musst noch besser werden, noch besser, noch besser werden, immer perfekter. Das ist nicht der Weg der Vollkommenheit, sondern der Weg der Vollkommenheit ist, in diesem Mutterschoß Gottes sich lieben zu lassen und in dieser Liebe, in dieser Verbindung mit dem Vollkommenen, mit Gott dem Vollkommenen, werde ich verwandelt. Das, was wir gehört haben von Fiona, diese Bibelstelle aus dem 2. Korintherbrief, in dem Anschauen von Christus werde ich in sein Bild verwandelt, ist letztendlich nichts anderes als, ich bin in dieser Liebe, in diesem Mutterschoß und weil ich so geliebt mich fühle und bin, werde ich verwandelt und kann auch selbst lieben. Was ist die Folge davon? Wenn ich das selbst erlebe, dann kann ich anderen Menschen Räume der Barmherzigkeit öffnen. Dann kann ich anderen Menschen diese barmherzige Liebe ganz praktisch zeigen, indem dass ich sie nicht verurteile, indem dass ich nicht verdamme, indem dass ich nicht auswähle, wer hat denn jetzt hier meine Liebe verdient, wer ist denn würdig, ja, dass ich ihn jetzt toll finde oder so und der kriegt von mir dann Aufmerksamkeitsgeschenke und andere halt nicht, weil die haben es verwirkt, die sind ja irgendwie nicht so gut und so. Nein, sondern ich schaffe Räume, sodass andere Menschen in meiner Gegenwart und in der Beziehung, die ich ihnen anbieten kann, erleben sie vielleicht auch wie so kleine Gebärmuttern, wo sie sich entfalten können in meiner Gegenwart, weil ich eben nicht richtend bin, sondern weil ich ihnen diese Liebe weiterreiche, die ich selbst empfangen habe. Und stellt euch mal vor, in unserer Gemeinschaft von 200, 300, 400 Leuten, wenn wir alle mit diesem, es ist mehr als ein Mindset, es ist ein Lebenskonzept, es ist ein Liebeskonzept, wenn wir alle uns barmherzig betrachten würden, nicht urteilend miteinander unterwegs sind, sondern wenn wir ganz viel Raum dem anderen geben könnten, wie sehr würden wir uns alle durch die barmherzige Liebe der anderen entwickeln und reifen? Wie leicht wäre es, Schritte zu gehen? Und wenn ich einen Fehler mache, dann muss ich keine Angst haben, dass der Nächste um die Ecke kommt und mir den Fehler unter die Nase reibt, sondern ich dürfte mich entwickeln, weil ich in einem Schutzraum der Barmherzigkeit Gottes unterwegs bin. Wie viel Reifung hin zur vollkommenen Liebe wäre möglich? Und wenn du den Bogen weiterspannst, wie viel wäre möglich, wenn diese Liebe der Barmherzigkeit nicht bei uns stehen bleibt, sondern wenn wir Schritte hinausgehen und Menschen diese Liebe erfahren können, die bisher wenig Liebe erfahren haben? Was macht das mit Menschen, wenn sie Annahme und Geborgenheit erfahren können in einer Beziehung mit uns, wo sie bisher nur Verurteilung, Abgrenzung, Verletzung erlebt haben? Wie viel von Gott würde durchscheinen? Der Vater mit seiner vollkommenen Liebe. Ich glaube, dass da ganz, ganz viel möglich ist. Ich möchte zum Schluss kommen, auch die Musiker nach vorne nochmal bitten. Ich glaube, wir werden noch häufiger über diese Barmherzigkeit nachdenken. Auch was heißt das konkret und wie kann ich Barmherzigkeit weiterreichen? Ich glaube, in 2 oder 3 Wochen habe ich noch mal eine Herzenspredigt. Vielleicht mache ich da Fortsetzung. Ich möchte uns einladen, dass wir aufstehen an dieser Stelle und dass wir einfach noch mal schauen, okay, was hat diese Predigt in mir berührt? Und das sind sicherlich ganz, ganz unterschiedliche Punkte, die hier möglich sind. Vielleicht sagst du, boah, Nico, ich habe ein Defizit an dieser Erfahrung der barmherzigen Liebe Gottes. Ich kann Lukas 15, den verlorenen Sohn, lesen. Ich habe den im Kopf, ich weiß das alles, aber ich habe das in meinem Leben selbst noch nicht erfahren. Und es gibt Personen, die leiden darunter, verständlicherweise, und das hat oft was mit Lebensgeschichten zu tun, wo es auch schwierig ist, dann solche Wahrheiten zu greifen. Und ich möchte dir sagen, gib an dieser Stelle nicht auf, sondern halte dein Leben immer wieder Gott hin und sag Gott, ich möchte daran festhalten, dass auch diese Wahrheiten, die in deinem Wort stehen, in mein Herz fallen können. Schenk mir das doch mehr, dass ich das greifen kann, mehr als bisher. Manchmal ist Begleitung, Seelsorge nötig, Prozesse, die man dazu geht. Manchmal kriegt man es alleine nicht so gut sortiert. Dann komm auf uns zu und dann sag, hey, das ist mein Thema, lass uns mal reden. Vielleicht bist du hier und du gehst eigentlich mit Jesus deinen Weg. Aber vielleicht bist du eher so wie Augustinus und du sagst, boah, ich kriege das Leben nicht so auf die Kette, wie es eigentlich sein sollte. Vielleicht ist es für dich dran, auch dieses Gebet von Augustinus zu beten und zu sagen, Gott, ich brauche deine Barmherzigkeit. Komm, hilf du mir durch deinen Heiligen Geist, dass ich so leben kann, wie du es willst, damit ich mein Leben als Antwort für dich leben kann und das nicht irgendwie stehen bleibt oder komisch wird. Aber bleib nicht an dieser Stelle für dich alleine und denke, Mensch, es darf keiner sehen, ich bin hier, ich schäme mich auch für das, wie ich lebe und so, sondern komm aus deiner Dunkelheit heraus und tritt mit deinem Leben neu ins Licht, denn nur im Licht wirst du frei werden und nur im Licht kann Gott dir auch begegnen, sonst bist du für dich alleine und isoliert. Das möchte Jesus nicht. Und vielleicht merkst du, dass es dir total schwer fällt, in diese barmherzige Liebe des Vaters hineinzukommen, weil du vielleicht von deinem Denken und von deiner Prägung so bist, dass du immer alles bewerten musst. Wer ist richtig? Wer ist falsch? Wer verhält sich? Wie? Wie sehen die Leute aus? Wo kommen die her? Alles immer in die Schubladen. Vielleicht ist es gut, auch da einfach zu sagen, Jesus, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte in dieser Freiheit leben und ich möchte gerne, diesen Raum öffnen für Menschen, dass Menschen in meiner Gegenwart sich wohlfühlen und sich entwickeln und entfalten können, weil Liebe und Annahme da ist und nicht Verurteilung und Bewertung. Dann sagt das Jesus. Ich glaube, er will das gerne tun. Er will das gerne in uns bewirken. So haltet einfach euer Herz hin mit dem Thema, was gerade euch bewegt und beschäftigt und wo Gott euch angesprochen hat. Jesus, und so stehen wir hier vor dir. Wir danken dir für deine unendlich große Liebe. Wir danken dir für Barmherzigkeit, die uns gilt, die uns getroffen hat. Und immer wieder trifft. Du schreibst uns nicht ab. Du schickst uns nicht weg. Du, du lädst uns immer wieder ein, mit dir zu gehen, den Weg gemeinsam zu gehen, durch alle Höhen und Tiefen unseres Lebens. Herr, und so komm du mit deinem barmherzigen Herzen und verändere du unser Herz, was oft so unbarmherzig ist. Komm und diene du uns durch deinen Heiligen Geist. Wir wollen dir Ehre machen als deine Söhne und Töchter. Wir wollen mehr so lieben, wie du liebst. Wir wollen gerne diesen Weg der Vollkommenheit beschreiten in deiner Liebe. So komm, Geist Gottes, und schreib deine Geschichte mit uns weiter, auch als Gemeinde, dass wir bekannt werden, dass wir eine Gemeinde sind, wo deine Barmherzigkeit gelebt wird und aus allen Poren strömt. Das bete ich, Herr, in deinem Namen. Amen.